Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche alles das, was uns auf dem Herzen liegt, bewegt, was wir hören, was euch bewegt und auf dem Herzen liegen. Themenwünsche, die ihr an info@goodmorning-pets heute mal ganz vorne schicken könnt. .de habe ich natürlich vergessen. Und diese Woche sprechen wir keine hausmeisterlichen Themen an, die sind vorbei, ne? Silvester und so ist vorbei, haben wir einen netten Themenabend zu gehabt. Wer das jetzt hört, ist eigentlich schon recht spät dran, wenn er einen Panikhund hat. Für alle, die nur Silvesternachtangst haben, sind sie noch pünktlich. Ihr könnt gerne bei uns auf den Websites und so euch mal schlau machen. Zumindest bei uns auf dem Insta-Kanal der Praxis ist es kommentiert. Hast du das auch noch drin, irgendwas? Mm-mm. Nee. Okay, also faul. Nur bei uns gucken, sonst nicht. Genau. Und diese Woche sprechen wir zum einen ausgegebenem Anlass, weil ich aktuell ein paar in der Nachsorge habe, aber auch als Themenwunsch, ne? Über?
Über Kreuzbandriss beim Hund.
Genau. Ich versuche mal einfach einen groben Abriss zu geben. Das Erste, was ich immer sage, ist, dass es also es ist ja die typische Sportlerverletzung beim Menschen. Ne? Laufen, 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 Drehbewegung, bums.
Ist das sowas Ähnliches wie bei mir?
Wahrscheinlich, ja.
Nur, aber ich bin ja gar kein Sportler.
Nee, ich glaube, du hast es ja aus Fehlbelastung. Vielleicht bist du in dem Falle tatsächlich eher wie ein Hund. Beim Hund ist es eine degenerative Erkrankung.
Ich wusste, ich bin den Hunden sehr ähnlich in vielen Dingen.
Auch im Fell.
Starke Körperbehaarung, alles. So.
Ja, und also beim Hund ist der Kreuzbandriss entgegen dieser klassischen Sportverletzung wie bei uns Menschen. Das ist eine degenerative Erkrankung. Das heißt, das Kreuzband kann natürlich auch mal traumatisch kaputt gehen, aber ansonsten geht es degenerativ kaputt oder wegen grundsätzlich, und dies wird begünstigt, so muss man vielleicht sagen, durch Fehlstellung der Hunde, durch komisches Wachstum, Rasseprädisposition, die dazu neigen, dass das halt auch schon in jungen Jahren passieren kann. Ne?
Sind doch oft diese Hunde, die so gerade, so kerzengerade Stöckchenbeine hinten haben, ne? Die nicht so gut gewinkelt sind. Betrifft es die häufiger? Ich denke ja, ne?
Ja. Würde ich so sagen.
Und übergewichtige Hunde auch öfter. Nicht nur, aber ja, auch.
Übergewichtige,
oder?
Haben immer alles an Gelenken mehr als andere.
Ah,
ja. Aber es, also, ja, es gibt so klassische Verteilungen auch früher. Ich sag mal, diese mittelgroßen, mittelschweren waren so der klassische Vertreter. Dogge hat es auch gerne. Aber wir sehen auch viele kleine Hunde, viele Jack Russell, sowas auch mit Kreuzbandrissen. Mhm. Also ist keiner davor gefeit, so würde ich das eigentlich zusammenfassen. Ist jetzt auch nicht ganz so genetisch belegt, meines Wissens nach, wie jetzt Ellbogenprobleme oder Hüftprobleme. Also du kannst einen Kreuzbandriss nicht jetzt so rauszüchten aus der ganzen Nummer, wie du HDED rauszüchten kannst.
Aber in dem Fall, den ich da jetzt kenne, ist das praktisch einfach da gewesen, bei einem recht jungen Hund und dann auf beiden Seiten.
Das heißt ja degenerativ. Mhm. Ne? Dass du kein Trauma hast, wo du sagst, ah, da ist er über den Ast gesprungen, ins Loch geplumpst und krack. Sondern einfach da gewesen, genau. Ja,
dann, woran erkenne ich das denn? Wenn ich jetzt so gar keine Ahnung, ja, klar, ich gehe zum Tierarzt, weil der Hund komisch läuft.
Der Hund geht komisch, der Hund geht lahm. Das, also dann ich fühle, dass das Gelenk vermehrt gefüllt ist, vermehrt warm vielleicht ist für den Besitzer, vermehrt dick manchmal. Muss man ein bisschen hinfühlen, wenn es jetzt vielleicht nicht am Anfang direkt zum Tierarzt gegangen wird, sondern man sagt, oh, vielleicht hat er sich vertreten, ich gucke erst mal, kann man ja durchaus auch mal machen. Dann sieht man aber auch recht schnell, dass wie bei allen starken Lahmheiten, die halt nicht jetzt, oh, einmal kurz vertreten sind, die Muskulatur abbaut auf der einen Seite auch. Wenn du jetzt halt beidseits hast, das war schon echt Pech, ne? Dann, ja, dann das. Und dann gehst du zum Tierarzt, dann macht er eine Lahmheitsuntersuchung und es gibt so zwei Griffe, mit denen man, das eine ist der Schubladentest, das andere weiß ich gar nicht aus dem Kopf, wie er heißt, aber da drückt man letztlich vom Sprunggelenk aus und guckt, ob das der Unterschenkel sich nach vorne verlagern lässt.
Reicht das denn oder muss man da auch irgendwie ins MRT oder so?
Nee, als musst du nicht per se. Also vielleicht einmal für alle zum Kurzverständnis, wir haben gerade Seitenbänder an den Knien, wir haben Kreuzbänder im Kniegelenk, wir haben Menisken wie so einen halben Diskus auf jeder Seite als Puffer dazwischen Und das vordere Kreuzband, das liegt von dem Verlauf her, so nennt man das dann, das vordere Kreuzband, das reißt gerne, also typischer, klassischerweise. Mhm. Und um das zu testen, machst du halt so einen Schubladentest. Das heißt, du versuchst, indem du die Gelenkenden vom Ober- und Unterschenkel festhältst, ob du die gegeneinander verschieben kannst. Bei frischen Kreuzbandrissen oft auch sehr schmerzhaft, bei manchen Hunden aber nicht so schmerzhaft, aber trotzdem möglich. Also irgendeine Reaktion zeigt jeder, aber es gibt manche, denen tut es schlimm weh und manche, da sagst du, ah, das ist aber kaputt, ne? Mhm. Und die Aussagekraft dieses Tests liegt tatsächlich ein bisschen auch am Untersucher, der das macht. Also ein sehr Ungeübter, denke ich, könnte das auch verpassen, weil wenn du nicht richtig packst und bewegst, dann hast du entweder normalen Gelenkspielraum, den du missinterpretierst, oder du hast die normale Gelenkbewegung. Also wenn du das nicht ganz klar von vorne nach hinten verschiebst, dann hast du quasi eine Fehlinterpretation. Das ist der eigentliche Gelenkspiel und das ist aber dann kein Kreuzbandriss. Je besser bemuskelt der Hund ist und so schwerer, umso schwerer natürlich mit den Händen mal eben so eine Sache auszulösen. Und dementsprechend, es gibt welche, die sagen eigentlich, und ist auch so, dass man quasi an jedem narkotisierten Tier eine Schublade auslösen kann, einfach weil die Muskeln so erschlafft sind. Man merkt trotzdem da auch einen extremen Unterschied zwischen einem stabilen und einem instabilen Knie. Ja, aber das. Dann macht man klassischerweise ein Röntgenbild und sieht dort einen sogenannten vermehrten Kapselschatten. Das heißt, dass das Gelenk vermehrt gefüllt ist im Vergleich zu sonst. Und deswegen ist es jetzt mal platt gesagt grauer dargestellt als normalerweise. Und wenn diese Füllung ein gewisses Level von so und so übersteigt, dann ist die Chance sehr hoch, dass das infolge eines Kreuzbandrisses passiert ist. Dann spricht man noch von mit Meniskusbeteiligung, ohne Meniskusbeteiligung. Korbhenkel ist da so ein Stichwort, was man nennt. Das ist, wenn der Meniskus einen Riss kriegt und so umschlägt. Das passiert manchmal, dann muss man das Hinterhorn vom Meniskus wegnehmen, weil das natürlich auch hinterher dauerhafter Schmerzpunkt bleibt, logischerweise, wenn so ein Meniskus entweder umgeschlagen und oder angerissen ist.
Mhm. Tut weh.
Ja, genau, das tut weh. Das mit zu evaluieren kannst du, also Punkt, erstmal das. Und ja, wenn das so ist, dann kommen OP-Methoden in Frage, da gibt es eine Menge.
Muss man das operieren?
Das wäre jetzt das Nächste gewesen.
Ja, genau, ich frage nur.
Unsere Physiotherapeuten haben immer gesagt, es gibt auch kleine Hunde, leichte Hunde, die du wieder stabilisiert hinkriegst. Also das Kniegelenk in sich wird dann höchstens narbig ausreichend stabil.
Mhm. Aber natürlich, das heißt mit Physioübungen und sowas oder irgendwie normal Bewegung?
Ruhighaltung,
oder?
Manche hatten auch diese Verbände da drum dann, ne? Diese Orthesen oder wie man sagt dazu. Das geht schon auch, aber grundsätzlich sei da halt zu sagen, anders als jetzt beim Bandscheibenvorfall, wenn du das wirklich auskurieren kannst im Sinne von, es tut hinterher nicht mehr weh und du hast keine neurologischen Probleme oder einem Infarkt vom Rückenmark oder sowas, was du wirklich ausheilst durch diese Technik, wird natürlich das Kreuzband nicht wieder intakt davon.
Mhm.
Das ist der große Unterschied eigentlich. Ne? Also, dass du da mit dem Status quo arbeitest und sagst, okay, das bleibt dann auf einem Niveau, wo ich weiß, das Knie ist an sich nicht mehr heile.
Okay.
Also es wird nicht heile werden.
Worauf muss ich denn achten, wenn der Hund das jetzt hat? Ich meine, klar.
Dass du einen guten Chirurgen so.
Klar, wenn das operiert wird, gucke ich auf den guten Chirurgen. Bis dahin muss der geschont werden irgendwie oder sind die Muskeln nicht auch wichtig, um das Ganze?
Der macht Schonhaltung. Also du kriegst so logischerweise Schmerzmittel, Entzündungshemmer. Also ja. Das ist ja immer ein Abwasch. Ich sage immer wie Ibuprofen, aber es ist nicht Ibuprofen. Aber dann weiß jeder, genau, dass ich meine, dass es Entzündungshemmer und Schmerzmittel ist. Du hältst den ruhig. Also der soll halt, das ist das, was du immer machst, wenn ein Bein kaputt ist. Ne? Du gibst dem Ruhe, du vermeidest ruckartige Bewegungen, du vermeidest Spitzenbelastungen, also kein Springen, Spielen, Toben, Rennen, sonst was, Leinenzwang, kurze Strecken, Ruhe.
Wie lange ist zur Operation?
Ja, würde ich schon sagen. Also voll belasten kannst du ihn vorher nicht mehr.
Mhm.
Da wäre halt auch wichtig zu wissen, dass in dem Falle, finde ich, ist Lahmheit tatsächlich gleichzusetzen mit Schmerzen. Wir haben ja Hunde, die meinetwegen operations- oder unfallbedingt irgendwie eine Achsenabweichung im Bein haben oder ein verkürzte Gliedmaße oder so, die einfach ein Gangbild haben, was Lahmheit einschließt, weil sie nicht mehr gerade laufen können, sage ich mal. Da sage ich immer sehr deutlich, man muss gucken, welche Teile davon dann wehtun und ob da überhaupt was wehtut aktuell. Aber bei so einer akuten Sache ist Lahmheit schon auch gleichzusetzen mit Schmerz. Ne?
Okay, das heißt, die Hunde, also jetzt, in dem Fall ist es jetzt so ein Hund, der noch eigentlich sich sogar noch im Wachstum befindet. Mhm. Den kann man den dann schon operieren oder wartet man dann, bis die ausgewachsen sind? Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Und die Frage ist, wenn du dann warten musst, musst du den jetzt monatelang gefesselt und geknebelt in die Ecke
setzen?
Das
Ding ist, also dieses Ding mit Warten sehr lange beim Kreuzband ist halt dadurch, dass die Funktionalität nicht mehr so gewährleistet ist, kommt es dann auch durch Fehlbelastungen zur Arthrosebildung. Das heißt, monatelang ist da auch keine gute Idee. Im Wachstum ist sicherlich immer noch ein spezieller Moment, weil du da, wo du, also es gibt ja verschiedene OP-Techniken, aber solltest du jetzt die eine wählen, wo du ein Implantat einsetzt, was über die Wachstumsfuge geschraubt wird sozusagen, dann musst du halt besonders aufpassen, weil du dadurch das Längenwachstum des Knochens veränderst, dann hast du hinterher so eine eine Gliedmaßenlängenproblematik potenziell. Das heißt, das ist immer tricky, auch wenn sich Tiere, Jungtiere, das ist ja dann gleichzusetzen mit einem Bruch eines Jungtieres im Bereich der Wachstumsfugen. Das heißt, da musst du immer gucken, dass du das dann im Zweifelsfall auf alle Fälle wieder rausnimmst und nicht dauerhaft belässt, weil du sonst eben da Probleme machst oder dass du eine andere OP-Technik wählst als eine, die da jetzt eine Schraube durch die Wachstumsfuge ballert, ne? Das ist ja dann das.
Aber du hast ja sowieso dann immer beide Seiten irgendwann, früher oder später. Ne?
Früher oder später haben wir viele, ja. Also wir haben schon allein. Viele, die auch nur eine haben, schon.
Und das aber dabei bleibt auch tatsächlich? Weil ich
ja, ich glaube, weil der Hund stirbt, bevor er die zweite Seite hat. So halt. Okay, ne? Ja, gut. Aber theoretisch hast du recht. Theoretisch ist es, wenn du die eine Seite hast, kannst du schon mal sparen für die andere meistens, ja.
Wie teuer ist denn sowas?
Das variiert sehr stark. Meine Preise, die ich von früher im Kopf hatte, waren knapp 2000. Eine Seite.
Für eine Seite.
Das ist, wenn du diese sogenannte TPLO machst, also mit Implantaten und Sägen und so. Früher, als ich noch Doktorandin war, da haben wir eine andere Technik angewandt, ohne Implantate einzusetzen. Das hat damals 800 € gekostet. Auch das, denke ich, kriegst du noch, also würdest du heute dort wahrscheinlich noch für unter 2 kriegen, das denke ich schon. Habe ich aber danach nicht mehr in der Häufigkeit gesehen in der Anwendung.
Das ist ja schon eine Nummer.
Ja.
Ja, das ist ja dann schon keine Kleinigkeit. Und wie lange dauert es, wenn ich jetzt so eine Operation dann durchführen lasse? Ich meine, wenn ich jetzt davon ausgehen kann, dass der Hund ja eh beide Seiten früher oder später im Eimer hat, jetzt liegt er in Narkose, kann ich dann gleich sagen, oh, dann machen sie doch gleich beide. Nee, wird nacheinander gemacht, ne?
Ja, das geht nicht. Also die Einheihe. Gehen wir jetzt mal, können wir kurz erst über OP-Techniken auf einmal sprechen? Das
bitte.
Macht dann auch ein bisschen was am Heilungsverlauf vielleicht oder an der Art, wie es einheilt oder warum es wie einheilt. Also man unterscheidet halt Techniken, wo du das Gelenk eröffnest und wo du entweder über eine sogenannte Kapselraffung, das heißt im Prinzip dadurch, dass du die Kapsel auf eine andere Art wieder streng und knapp zusammennähst, erzeugst du die Spannung, die ein Kreuzband gehabt hätte außen. Das heißt, du führst kein künstliches Kreuzband ein, du ziehst auch keine zusätzlichen Fäden und sonst was ein, sondern du machst eigentlich nur das Gelenk einmal auf, guckst da rein, guckst den Meniskus an, schneidest den mit ab oder halt auch nicht, wenn er intakt ist. Und dann machst du zu und nähst halt in der Position, wie dieser Zug wieder hergestellt wird, der da fehlt. Dann gibt es Varianten viele, die auf verschiedene Arten einen Bandersatz machen, wirklich innerhalb des Gelenks, also dass du durchs Gelenk durchgehst, aber auch, dass du außerhalb des Gelenks zusätzlich sowieso Fäden dann ziehst, also Fäden im weitesten Sinne von wirklich dicken Fäden, dünnen Drähten, die so das machen können. Dann die gängigste Methode ist die TPLO und die TTA. Ich glaube aber, über diese ganzen Methoden sollen wir da nochmal gesondert sprechen.
Das ist, glaube ich, sehr viel, ne?
Ja, also das wäre, weil das lohnt sich schon zu besprechen und es lohnt sich auch, aber das zieht das Ganze dann jetzt auch extrem in die Länge. Also ich würde vielleicht so sagen, ich bin groß geworden damals mit dieser Kapselraffung. Für kleine Hunde lohnt sich eine sogenannte Fadenzügelung nach Floh. Man sagt, die hat eine Stabilität, also die hat eine
Grenze. Fadenzügelung nach Floh.
Ja, genau. Hört man dann eigentlich als Besitzer, wenn es gefragt ist. Das sagt man, dann benutzt man aber hauptsächlich bei Hunden bis 25 Kilo. Man sagt, darüber hinaus bringt es nicht genug Stabilität. Und eigentlich hat man früher Hunde über 25 Kilo eine TPLO gemacht. Das ist auch das Gängigste, was die meisten Chirurgen verkaufen, weil du halt dafür das Gelenk in sich eigentlich nicht eröffnen musst. Und du sägst quasi so einen Halbmond des Unterschenkels raus, drehst den Knochen und schraubst es wieder an.
Aber jetzt du hast mal ein schon bisschen einen schönen Job auch, wenn ich das so höre.
Ja, und das muss halt dann einheilen, ne? Und das hat man früher, wie gesagt, oft nur, also das fing an, dass man es bei großen Hunden gemacht hat, wo man gesagt hat, die Kapselraffung, was ich am Anfang meinte, reicht nicht, um da Stabilität zu bringen, das Tier ist zu schwer. Nur die Kapsel hart zu nähen mit einem dicken Faden reicht nicht, nur diese Fadenzügelung reicht nicht, dann kam das. Mittlerweile gibt es die TPLO-Bestecke aber auch für Hunde, weiß ich nicht, ich glaube ab 7 Kilo, 8 Kilo, also ich habe schon echt kleine gesehen, die das auch haben, Jack Russell, die das haben. Ja, das ist, ich finde, Knie ist genau wie bei uns Gelenk. Das sollte jemand machen, der es oft macht. Das ist schon einfach Handwerk. Ich finde, vieles in unserem Beruf ist auch wirklich Handwerk am Ende. Und gerade sowas ist Handwerk. Heißt nicht, dass ein Knie, was einer einmal im Jahr operiert, nicht werden kann. Aber wie immer, je mehr du davon machst, umso mehr liegt dir das in den Fingern, glaube ich. Das kann man schon so sagen. Und trotzdem gibt es natürlich auch immer Leute, die Sachen seltener machen, aber einfach unheimlich geschickt sind. Ne? Ja. Also es gibt's bei, und es ja, gibt klar, aber auch Dinge, muss man sagen, weil es ein Handwerk ist, die liegen dir einfach und die liegen dir nicht. Ich glaube, das ist genau wie in der Humanmedizin, so ein gewisses russisch Roulette ist dabei, was der Chirurg dann nachher mitbringt. Ja, haben wir auch, ist ja, so.
Wenn du Pech hast, hast du nachher beide Beine amputiert und
das ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Naja, das ist jetzt ein bisschen sehr plakativ, aber ja.
Kann so passieren.
An sich ist das eine sterile OP, das heißt, dass du keine Antibiotika brauchst, dass du im Optimalfall, in wie auch immer, das Knie operierst, das Tier 6 bis 8 Wochen ruhig hältst, weil egal, ob du an der Kapsel so einen Faden oder so eine Platte eingeschraubt hast, brauchen Sehnenknochen in etwa so lange, um gut zu verheilen. Das heißt, in der Zeit ist Leinenzwang, Physiotherapie, auch zu Hause, dass du eine gewisse Bewegung direkt am Anfang schon übst und der Hund darf halt, ist keine Verbandsbehandlung, das ist absolut dämlich. Also wenn man das macht, dann war man beim Falschen, wenn einer hinterher sagt, jetzt 7 Tage einen Verband. Manche machen noch am Tag nach der OP, also quasi, dass ich morgens operiere und dann kriege ich den Hund mit einem Verband mit, dass man dann sagt, den können Sie abends abmachen oder den können Sie am nächsten Morgen abmachen. Der ist dann aber auch nicht gestreckt, sondern in physiologischer Haltung, wie wir sagen, zu wickeln. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Das kann Sinn machen, macht man vorwiegend auch, um so Lymphödeme und sowas zu vermeiden, weißt du, aber hat eigentlich keinen nennenswerten Effekt auf die Heilung, weil wenn du was da reinschraubst oder verdrehst mit einem Faden und du machst nach einem Tag den Verband ab, das Hauptsächliche, warum du den nicht lange machen darfst, ist genau das, weil das Knie dann, also nicht das Knie, das ganze Bein in seiner Beweglichkeit, aber eben auch das Knie schnell steif werden, du Achillessehnenverkürzungen sehr schnell provozieren kannst, deswegen darf man da keine
Verbandsbehandlung machen. Und kein Antibiotikum ist das, ich dachte, gibt es nach jeder Operation immer Antibiotikum,
nicht? Nee, also es gibt ganz klare Kategorien von sauberen zu dreckigen OPs, wo du weißt, das machst du oder das machst du nicht. Manchmal, also meinetwegen sowas oder eine Kastration ohne Eiter, ne? Also normale Kastration, das sind klassisch saubere OPs, da brauchst du gar keine Antibiose zu geben. Früher hat man immer noch währenddessen, also so eine initiale IV gegeben, die dann kurzwirksam war, die hat aber tatsächlich vorwiegend dafür gewirkt, dass sie die normale Keimflora und sowas in der Schnittlinie vermindert hat. Aber die hörte dann auch ratzfatz auf zu wirken und die hast du dann auch nicht hinterher weitergegeben. Gibt auch viele OPs, wo man darauf mittlerweile auch verzichten kann oder auch viele, glaube ich, von sich aus drauf verzichtet haben. Und dann gibt es halt sauber dreckige und richtig dreckige und das entscheidet sich dann, wie du verhältst, wie oft du dein Material wechseln musst und sowas alles. Und die TPLO ist halt eine saubere. Du schneidest in eine nicht infizierte Sache und machst da mit sterilen Sachen was. Das heißt, wenn du nicht unsauber arbeitest, kommen da auch keine Keime rein. Unsauber hat manchmal aber auch der Patient. Das heißt, ich gebe durchaus manchmal vielleicht auch ein Antibiotikum mit bei Patienten, wo ich weiß, das Hygienemanagement zu Hause ist nicht gegeben oder ist schwierig oder das ist so ein Frickeltier, weißt du, wo ich weiß, egal was ich da als Wundabdeckung mache, der wird sowieso irgendwie versuchen, seine Spucke da reinzuschieben oder so. Dann kann das schon mal sein, dass ich auch, wenn es eigentlich nicht indiziert wäre, Antibiose mitgebe, ansonsten das nicht. Schmerzmittel gibt man, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Auch in der Schmerzmittelwahl während der OP. Manche machen das per Lokalanästhesie, dass sie oben die Nerven betäuben. Das hält aber immer nur 6 bis 8 Stunden. Länger hält keine Lokalanästhesie, aber kann so für den ersten Moment nach der OP ganz gut sein. Kommt auch Thema Schmerzgedächtnis und so zum Sprechen. Ansonsten geben die meisten, glaube ich, heutzutage noch einfach so ein Entzündungshemmer-Schmerzmittel für 7 bis 10 Tage mit. Manche andere Chirurgen, also Diplomates und so, die ich neulich gesprochen habe, die gehen eher mittlerweile dahin, dass sie so ein Gabapentin, also das Mittel, was du auch so bei neurologischen Schmerzen einsetzt und so in recht niedriger Dosierung. In recht niedriger Dosierung geben, das kannst du raufdosieren bis 30 Milligramm pro Kilo und du gibst 3. Ne? Also, aber das hat halt auch den Effekt, dass man sagt, dadurch, dass diese Implantate einheilen, gibt es immer so Mikrobewegungen und sowas im Knochen. Das ist schmerzhaft, es soll kein chronisches Schmerzgedächtnis entstehen, deswegen macht man das. Genau, dann gehst du zur Physiotherapie, bewegst das Bein, so wie dir jemand sagt. Und im Optimalfall machst du nach 6 bis 8 Wochen, also 8 Wochen jetzt bei TPLO, ein Röntgenbild, guckst, ob die Implantate eingeheilt sind. Und dann ist fertig. Und dann kannst du Leinen losmachen quasi.
Oder das andere Bein operieren.
Oder das, ja. Genau, Mist ist halt, wenn irgendwas schief geht. Ne? Also es ist bei jeder OP Mist, aber gerade bei sowas ist es halt super Mist, weil du kein zweites Knie hast, weil Knieprothese noch nicht so gängig ist wie Hüftprothese. Und auch, ich glaube, gar keine richtig guten Knieersatz für einen Hund am Markt gibt tatsächlich, eben weil diese OP-Technik das Einzige ist, was da meistens passiert und standardmäßig für die Lebenserwartung ausreichend genug bringt. Aber wenn sich das irgendwie, also kann ja immer mal sein, die Platte infiziert sich doch oder irgendwie kommen da Keime rein oder der Hund leckt dran und deswegen kommen die Keime rein und das Ganze infiziert sich. Das Implantat versagt, das heißt, es hält nicht, dann ist schon wirklich blöd einfach für die lange Prognose. Das heißt, es ist eigentlich eine Standard-OP und es ist eine Routine-OP, die man auch so bespricht und bewirbt eigentlich. Also sagt, wir machen keine Knie tatsächlich. Vielleicht sage ich irgendwann in 5 Jahren, wir sind routiniert irgendwo geschult worden, dass wir jetzt Knie machen. Aber aktuell machen wir das nicht, eben weil wir denken, es gibt genug Leute, die sich darauf, zumindest, weiß nicht, ob auf Knie spezialisiert, das würde ich jetzt hier irgendwie in der Region, wo ich bin, auf Knie spezialisiert, dass ich sage, dass der Papst, wo du hingehst, damit das Knie bombastisch wird, das wüsste ich jetzt nicht, aber dass es schon auch hier in der Region welche gibt, die wirklich viele Knie und auch gut operieren, das schon. Und dann würde ich solche OPs tatsächlich dahin schicken. Du brauchst ein explizites Equipment dafür und so. Und dafür, wenn ich denke, es macht vielleicht der Kollege hier bei uns da um die Ecke, macht auch sehr, sehr gut Knie und schon seit vielen Jahren, dann würde ich halt, wenn es Wölfi hätte, jetzt mein Knie auch dahin geben und nicht mal rumfummeln, ob ich es jetzt heute mache. Also das, glaube ich, macht aber auch kein Tierarzt so tatsächlich. Ja. Ne? Oder ich hoffe. Hoffe, man weiß es meistens nicht, genau.
Resümee ist Kacke.
Ja, passiert sehr, sehr oft. Dadurch, weiß ich nicht, für einige Chirurgen.
Sehr, sehr oft, was heißt das? Sehr, sehr oft. Wie ist das so statistisch jetzt, wenn du sagst, du hast hier 100 Hunde querbeet durch alle möglichen Rassen und Mischungen? Wie viele Hunde sind betroffen von sowas? Also ich habe tatsächlich schon einige kennengelernt, deswegen habe ich auch gesagt, lass uns doch mal drüber sprechen. Aber wie oft ist das?
Also jetzt eine, in der Hundepopulation eine Prozentsatz, weiß ich
schwierig,
nicht.
Ja gut, das kannst du zu genau nicht.
Also ich sag mal so, man sagt eh schon, dass quasi nahezu jede Lahmheit, die vorne ist, ist der Ellbogen. Also zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% und eine Lahmheit, die hinten ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% ist das Knie. Das heißt, selbst wenn du nichts findest, tippst du erstmal aufs Knie als Anfänger. Okay. Ein kleines Memo für Anfänger, die vielleicht zuhören. Wenn du keinen Plan hast, was du da tust und fühlst, dann sag erstmal, ist das Knie. Wahrscheinlich war es richtig.
Na toll.
Aber heißt ja nicht immer gleich, dass das Kreuzband durch sein muss. Ach so, guck, Bildgebung hattest du am Anfang noch gefragt, ne? Das würde ich noch kurz sagen. Also eigentlich ist es das Röntgenbild und die klinische Untersuchung und das ist sehr, sehr eindeutig in nahezu allen Fällen. Es gibt Fälle, da, also man kann auch Ultraschall vom Knie machen. Ist ja, kann auch was, aber ist nicht so gängig. Deswegen glaube ich, ist auch jetzt ich, obwohl ich wirklich viel schalle ja auch und da durchaus ja auch was gelernt habe und auch viel orthopädisch immer schon geschallt habe, das Knie tatsächlich kein ständiger Vertreter gewesen, um das zu untersuchen. Das ist eher die Schulter mit der Bizepssehne und so. Im MRT haben wir eher unspezifische Knie, ne? Also wenn ich eine Lahmheit habe, die nicht weggeht, ich teste die Schublade, die ist... könnte wie ein anderes sein, ist so ein bisschen labberig, sage ich mal, das Knie so ein bisschen instabil, aber eigentlich nicht so deutlich, wie es sein könnte. Dann mache ich ein Röntgenbild und ja, da ist ein bisschen Gelenksfüllung, aber halt auch nicht so krass und eigentlich zieht sich das auch schon zu lange und irgendwie ist komisch. Dann würde ich tatsächlich ein MRT vom Knie machen.
Aber ein MRT ist ja auch, hat ja jetzt nicht jede Praxis direkt da stehen.
Es
ne?
macht auch nicht jede Praxis ein Knie-OP.
Genau. Ja, okay.
Also erstmal würde ich mit dem Gängigen immer anfangen, aber das MRT gibt, also bevor ich sag mal so, würde ich mit meinem Hund, ich kann ihn nicht selbst untersuchen, ich gehe in eine Praxis und mir sagt jemand, ich bin nicht sicher, machen wir erstmal gängig 5 bis 7 Tage Ruhighaltung, Schmerzmittel und wenn es dann nicht gut ist oder heute machen wir ein Röntgenbild und dann machen wir ein Röntgenbild und dann sagt er, auch nicht Fisch, nicht Fleisch, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dann gehen Sie doch zum CT oder MRT, bevor Sie das Knie operieren lassen. Mhm. Weil nämlich, das sei vielleicht an der Stelle noch gesagt, die OP-Techniken, gerade diese TPLO, die ich meinte, die wird auch viel genommen für Kreuzbandanrisse, einfach weil sie dadurch, dass sie die Stellung des Gelenks verändert, immer eine Stabilität schafft. Das heißt, auch wenn das Kreuzband noch nicht ganz durch ist, machst du das Knie damit halt ein stabiles Knie nicht instabil, weißt du? Also du verlierst nichts, in Anführungszeichen.
Toll.
Ja, nur ich würde halt trotzdem, wenn der Befund nicht klar ist, würde ich das nicht machen, weil ich denke immer noch, dass es gerade bei einem großen Hund 6 bis 8 Wochen Ruhighaltung für einen optimalen Heilungsverlauf, danach läuft der noch nicht wieder wie ein junges Reh, danach musst du den langsam daran führen. Also klar, du kannst die Leine abmachen, aber halt in Maßen, ne?
Mhm.
So, du kannst nicht ansagen, das ist mein Jagdhund und an Tag 8x7, 56, an Tag 57 gehen wir auf die Jagd. Das wird nicht sein. Du musst die Muskulatur wieder aufbauen.
Ich hab mir gedacht, ja.
Weiter, du musst auch Freilauf wieder weiter aufbauen und so, ne? Und dementsprechend würde ich trotzdem, auch wenn es eine Standard-OP ist, glaube ich, nicht leichtfertig dazu greifen. Das würde ich schon sagen.
Na gut.
Und OP-Techniken, wir können ja mal hören, ob das jetzt schon ausreichend war für alle, die betroffen sind. Und wenn nicht, können wir in einer späteren Folge nochmal die diversen OP-Techniken beleuchten. Was ich insofern gar nicht blöd fände, als wenn du jetzt zu jemandem gehst und der sagt, ja, wir operieren das Knie, ist ja wie bei uns Menschen auch. Wenn der sagt, ja, ich mache das Knie, ich operiere das, ich mache das so und so, dann weißt du ja gar nicht, ob du 10 andere OP-Techniken auch gibt, ob du die eigentlich auch gut gefunden hättest vielleicht.
Das denke ich nämlich auch. Du gehst ja hin und dann sagt der Arzt, hier, wir machen das und dann, ja.
Dann sagt er so wie ich eben, TPLO ist die gängige Methode aktuell, TPLO, TTA, um das zu machen, Fadenzügelung nach Floh. Das würden wir machen.
Das merke ich mir. Fadenzügelung nach Floh.
Kapselraffung nach Meutstängel gibt es auch noch. Genau, und also gibt noch mehr. Aber deswegen meine ich, aber ich finde, das ist super schwierig als Laie dann zu sagen, das fände ich aber gut, weil, oder du gehst nach Hause und dann gibst du vielleicht TPLO auch ein und suchst und findest 37.000 Trillionen Tiere, die damit operiert wurden. Aber es gibt halt trotzdem auch andere, nur wenn du nicht richtig weißt, was du dagegen suchst oder dagegen stellst als Option oder warum du das machen möchtest, dann ist ja auch schwierig zu bewerten, ob du das willst.
Ja.
Ja.
Ist immer schwierig, etwas zu bewerten, wovon man keine Ahnung hat.
Ja, ist ja eh.
Ist halt so.
Ja. Genau.
Ja, dann bin ich jetzt hier total erschlagen von so viel Fachkompetenz, aber ich habe es ja so gewollt, ne? Selbst schuld.
Ja, sie hat wohl, genau. Und ja, ich würde tatsächlich gerne hören, einfach von unseren Hörern, ob das ausreichend war, weil natürlich kann ich auch vertiefender noch was reden. Ich kann auch zu hinterher mehr sagen, ne, zu dieser Schmerzmedikation, Aufpäppelphase, das ist ja auch viel, gerade wenn es schief geht oder sowas. Ne, überhaupt, also sowas können wir ja auch mal intensivieren, aber da fände ich es halt einfach auch nett, wenn ich wüsste,
ja,
was interessiert.
Das glaube ich auch.
Ne, weil manchmal sagen ja auch, dann kriegen wir ja auch anderes Feedback, was gar nicht, was ich mega interessant finde, ist vielleicht für den Nächsten gar nicht interessant. Und
klar, das was heißt ich normal es finde, weil ich
ja oder weil ich es jeden Tag sage, ist es für mich gar nicht wichtig, aber für den, der betroffen ist, ist es wichtig. Naja. Das ist ja auch so. Ne? Gut, gut. Es ist fast Weihnachten. Wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt.
Mit allen Hunden.
Genau, mit allen Hunden, weil die nämlich Glühwein trinken. Genau. Weil schon der Ritter sagt, so ein Schnäpschen am Abend. Ne?
Sagt er das?
Na, zum Eierlikör ja tatsächlich.
Nein,
offiziell.
Ehrlich?
Ja, ja, oh sicher. Gott.
Der genau. Soll mal zu unserem Themenabend kommen.
Ja, besser wäre das. Sehr geehrter Herr Röckritter, Sie würden sogar einen Umsonstplatz bekommen.
Und ein Eierlikör für sich selbst.
Für sich selbst, aber nicht für den Hund, genau. Nee, in diesem Sinne, fertig, oder?
Fertig.
Ich habe fertig.
Ich habe auch fertig.
Ja, wir freuen uns über Feedback, persönlich auf, und nicht persönlich, an alle Seiten und Insta-Dingern. Genau. Immer noch sag am Hundestrich.
Nicht. Hundestrich, Pudelwohl, genau. Der haftet mir jetzt immer an.
Genau, und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Wenn, glaube ich, fast Weihnachten ist oder schon war, weiß ich gar nicht.
Ich finde auch nicht mehr durch, das geht
heute
jetzt so schnell.
Heute ist noch nicht Sonntag, morgen ist 3. Advent, weil wir morgen früh nicht aufnehmen können. nächste Woche ist 4. Advent. Nee, dann ist es quasi die Weihnachtsfolge, weil es 3 Tage vor Heiligabend ist.
Meine
Zwei
Gute.
Tage vor Heiligabend.
So.
So.
Gut, dass wir das noch geklärt haben.
Sehr schön. Also einen schönen 3. Advent. Bis Advent. Nächste Woche wieder heißt
Eierlikör. Ach nee, Good Morning Pets.
So, danke.